Der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakowitsch.
Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode ist Dominika Meindl zu Gast. Dominika Meindl studierte Germanistik und Philosophie. Sie ist Schriftstellerin, Moderatorin, Literaturkritikerin, Journalistin und Literaturveranstalterin. Sie gründete die Lesebühne Original Linzer Worte, kuratiert die Reihe Experiment Literatur in Wels und betreibt den Literaturblog Die Frau mit recht wenigen Eigenschaften. Dominika Meindl lebt und arbeitet in Wilhering, Wels und Linz. Zuletzt erschien der Roman Selbe Stadt, anderer Planet im Picus Verlag. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Dominika.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja direkt mit dem Zug hergefahren, oder?
Ja.
Wie war die Reise, das Zugfahren?
Im Vergleich sehr gut, aber vor 2 Wochen war es etwas anstrengender. An dem Tag, an dem ich das Klimaticket endlich gekauft habe, in Wien festgesessen, weil kein Zug mehr fuhr.
Ach, weil alles überschwemmt war.
Ja.
Okay. Du bist in vielen unterschiedlichen Rollen in Sachen Literatur unterwegs, als Rezensentin, Journalistin, Moderatorin, Kuratorin, Bloggerin. Wir werden wahrscheinlich noch heute drüber reden, aber jetzt mal, glaube ich, würde ich gerne mit dir über deinen ersten Roman reden, den du im Frühling, glaube ich, veröffentlicht hast.
Genau. Ne?
Selbe Stadt, anderer Planet, Picus Verlag. Ich sage mal ganz kurz was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nur ein paar Zeilen, eine ganz schnelle Zusammenfassung. Zwillinge sind sozusagen die Hauptfiguren, eine Ärztin, Johanna, und eine Tischlerin, Doris. Und ein anderer Hauptstrang, kann man sagen, ist eine Figur namens Ren, der kommt aus China und ist eine Art Strategieberater und bekommt sozusagen den Auftrag, Hallstatt mal zu erforschen und dann dieses Hallstatt als Kopie in China zu errichten als Tourismusattraktion. Und das ist einmal so das Grundlegende neben vielen anderen Strängen und vielen anderen Entwicklungen, um die es geht. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Und was war die grundlegende Idee, das zu machen? Und wie hat sich das dann in weiterer Folge entwickelt?
Also ich habe mich Jahrzehnte dagegen gesträubt, einen Roman zu schreiben. Also eher aus Inkompetenz oder gefühlter Inkompetenz. Aber die Idee an sich, wenn, dann möchte ich gerne über die tatsächliche Raubkopie von Hallstatt schreiben. Jemand hat mir mal gelobt und gesagt, das ist eine sehr gute Idee gewesen, dass die Chinesen das nachbauen. Und gesagt, das ist so. Also das ist ja weltweit tatsächlich. Endlich einmal nicht jemand im Keller, dass man weltweite News erlangt in Österreich, sondern immerhin eine Raubkopie von Hallstatt. Und die ist 2011 schon ruchbar geworden, dass die war damals eigentlich fast fertig gebaut. Und ich dachte, was für eine Kutz, bei mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen. So einfach so eine Stadt nachbauen und nur dazu die haben sehr authentisch gebaut, nur spiegelverkehrt. Also es muss ziemlich uncanny sein für jemanden, der wirklich in Hallstatt lebt oder das so gewohnt ist, in China sich das plötzlich anzuschauen. Und das war so die Idee, weil ich brauche schon einen halbwegs sinnvollen Rahmen für diese ganzen melancholischen Loser und ihre Erlebnisse dazwischen.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? War es ein längerer Entstehungsprozess?
Oder? Ja, sehr lang, sehr lang.
Aber wieso hast du gesagt, du hast die lange Zeit dem verweigert, einen Roman zu schreiben? Aber der Wunsch muss ja dann doch sehr, sehr groß gewesen sein.
Es ist die elendigliche Kombination, die alle Schreibenden kennen, und die es nicht kennen, die so immer das Ja nicht erzählen. Dieser Schaffensrausch und es muss raus und ich bin ein großes Kunstego und das muss zum Ausdruck. Ich schreibe schon wahnsinnig gern, aber die Arbeit an einem Roman ist etwas sehr Langes und Einsames. Und da sind auch die beiden Tätigkeiten der Literaturkritik und des Selbstliteraturschreibens, die passen nicht sehr gut zusammen. Mhm. Ich bewundere alle, die es hinkriegen. Ich war aber eh nie so eine überzeugte Literaturkritikerin. Mhm. Also so diese, dass ich mir selbst als Literaturkritikerin schon auf der Schulter sitze und das so, ich weiß nicht. Das war relativ schwer zu überwinden und dann habe ich einfach ich habe das prokrastiniert, die Suche nach einem Verlag.
Mhm. Hast du Literatur auch studiert?
Ja.
Das kam ja noch erschwerend.
Das macht es überhaupt nicht besser.
Ja, eben, weil dann hat man eben tausende Vergleiche und tausende Beispiele.
Ja, also ich möchte wirklich gerne, sehr gerne und extrem freiwillig Werbung für die Schule für Dichtung machen. Nicht studieren, außer man würde es wirklich machen, aber als junger Mensch lieber sowas machen. Mhm. Gleich zum Schreiben übergehen.
Ja, man muss sich durch wahnsinnig viel durchkämpfen im Endeffekt. Ich kenne es von mir auch. Also ist so, oder?
Ich habe jetzt gerade erst angefangen, den Text, den in der Zwischenzeit, ich habe ja 10 Jahre an Selbestadt, andere Planet herumgeschrieben.
10 Jahre, okay.
Das, ja, also mit langen Pausen dazwischen und dann immer wieder neu angefangen und neu geschrieben. Also
ist es dann eigentlich überhaupt noch, ist irgendwas übrig geblieben vom außer der Anfangsidee?
Das ist eine gute Frage. Ich übertreibe es wahrscheinlich massiv, aber der Roman hat ja vorher schon mindestens 3 verschiedene Titel gehabt und der erste war Terrorhunde.
Arbeitstitel.
Arbeitstitel, genau. Ich glaube, das habe ich immer dazu geschrieben. Dann hat er mal Transitkassen, Arbeitstitel. Und mit dem jetzigen Titel bin ich extrem zufrieden. Er ist auch nicht von mir. Also ich habe ihn gefunden und ich habe ordentlich angefragt. Die lieben Herren von Kreisky. Und genau, weil der Verleger gesagt hat, die Titel bis jetzt sind noch nicht so großartig. Es gibt eine lange Liste. Ich möchte schon alleine deswegen irgendwann so als kleiner Partikel in die Literaturgeschichte eingehen, damit irgendwer sich die Liste anschaut und sagt, grundgütiger, was hat sie sich denn dabei gedacht? Und ich habe dann das Övre von Kreisky durchgeschaut und gedacht, verschollen in Europa wäre okay gewesen, aber dann habe ich es gesehen und gedacht, selbe Stadt, anderer Planet, danke, das ist er. Und sie haben ganz schnell geantwortet, ich darf den Titel mir ausborgen.
Okay, ja gut.
Aber du hast mich gefragt, ob was übrig ist. Und,
genau. Ja.
Vom Ursprungsroman ist, glaube ich, wirklich nur so ein kleines Gesatzel übrig, wo sie träumt, dass ihr Hund einen terroristischen Akt auf die Raiffeisenbank im Ort plant. Das habe ich drin lassen, obwohl es eigentlich ein bisschen ist ein bescheuertes Detail war. Es ist ein wenig so wie die Zellen des Körpers, die sich so weit erneuern und am Schluss sind, aber ich glaube, die Zähne bleiben übrig.
Also ich finde das eigentlich einen ganz normalen Prozess, einen ganz organischen Prozess. Oder man beginnt irgendetwas und wenn es dann fertig ist, aus welchen Gründen auch immer, irgendwann muss man sich entscheiden, dass es fertig wird, ist es halt ganz was anderes. Und es gibt tausende Schichten. Es wäre interessant, sowas mal als gibt es vielleicht sogar so literarisch tatsächlich so darzustellen. Mittlerweile kann man das ja.
Das ist eine total bibliophile Studienausgabe in den verschiedenen Versionen.
Philologische Ausgabe der Autorin selbst.
Das möchte sozusagen. Ja, aber das möchte ich nur mal posthum erleben.
Oder man nennt es Palimpsest oder irgend so.
Es sind so schöne Begriffe für sowas, ich weiß nicht, die Fehler, die dann drinnen waren, oder schon alleine, was die liebe Lektorin Barbara Giller noch gefunden hat, an Webfehlern, am Schluss war es ja ein bisschen so wie Frankensteins Monster und dann hat es die Nähte wirklich genau gefunden, wo ich dann wieder was Neues dazu geschrieben habe.
Ah, okay.
Aber ich will das eigene Schaffen nicht so stark denunzieren, ich bin dann schon sehr zufrieden. Also sobald ich dann wirklich einen Verlag finden ließ, das war ja so ein Glücksakt.
Genau, wollte ich dich fragen. Wie hast du ihn gefunden? Oder wie lange hat es gedauert?
Es ist eine etwas längere Geschichte, ich versuche es in der Speed-Version. Es war ein Riesenkonzert, Tokotronic Vorband Kreisky und für mich ist natürlich das Hauptband. Und da war Elias Hirschl und der hat Sven Göth mitgenommen nach Wels und hat dann gefragt, ob er mir einen Gefallen da kann, wenn ich ihm einen Zehner borg.
10 Euro.
Ja, das war noch. Okay. Das war so viel Bier, wie wir da schon getrunken haben, waren 10 Euro reichlich. Ja. Also, es war schon zu späterer Stunde und er hat gesagt, dafür vermittelt er mich an Anna Jung, die damals eine Agentur gehabt hat.
Jung und Jung.
Schuppach und Jung war. Also, sie ist da von Jung und Jung weggegangen und hat da von Berlin aus, bevor sie jetzt dann zu Voland und Quist gegangen ist, hat kurz eine Karriere als Agentin gehabt und ich kann schon fast nicht mehr sagen, meine Agentin, weil das war so quasi ihr letzter Akt und hat mich dann eben zu Picus vermittelt, was schon sehr schön war. Es hat alles nur ein bisschen gedauert, aber...
Ja, das ist das Nächste, oder? Es dauert dann.
Es dauert, aber das Schönste war, ich habe bis auf einige Absagen, also ein paar Mal habe ich es probiert, fürs Ego ist schon sehr angenehm, wenn man nicht zuerst 17 Absagen sammelt, weil vielleicht ernährt sich jemand von dieser negativen Energie, aber ich habe die Absagen, ich habe dann immer etliche Monate gebraucht. Über das muss man vielleicht auch mal sprechen.
Über das sollte man definitiv sagen. Nicht nur Absagen, also aber das ist sehr allgemein, ich merke das dann schon immer wieder, und es hat jetzt nicht nur was mit Literatur zu tun. Ich glaube, Künstler sein bedeutet einfach, mit Neins umgehen zu lernen, oder? Weil ich meine, im Endeffekt der Großteil der Dinge, Nein oder immer Absage oder was auch immer, ob man jetzt einen Verlag sucht oder.
Darum war ich ja eigentlich lausige Literaturkritikerin, weil ich hätte im Leben nie einen Verriss veröffentlichen können. Mhm. Also so hintenrum kann man natürlich schon lästern, aber ich bin dann ein paar Mal aufgefordert worden, dass ich schon irgendwie einen Meinungsbeitrag da auch noch in die Zusammenfassung schreibe, was ja furchtbar ist. Ja? Mhm. Man will ja keine Zusammenfassungen, sondern da sollte schon eine informierte Meinung auch dabei sein. Und wenn mir ein Buch überhaupt nicht gefallen hat, was schon vorgekommen ist, dann hat man höchstens zwischen den Zeilen es herauslesen können, dass ich...
Das ist nett.
Ja, es leidet manchmal ein bisschen unter meiner Nettigkeit, weil so kommt man auch nicht weiter.
Aber hast du das, wie lange hast du das gemacht, Rezensentin?
Naja, ich habe eh noch nie ganz aufgehört, aber doch einige Zeit, also eben beim Falter, es waren dann meistens die kurzen, die ich gern mögen habe, aber die für den Aufwand dann halt natürlich, meine Literaturkritik ist immer unglaublich schlecht zahlt, das ist... Eigentlich eine schreckliche Branche. Mhm.
Ja, manchmal denke ich mir sogar, es ist eine seltsame Idee, das überhaupt so zu machen, oder? Auch nicht nur Literaturkritik, Musikkritik auch oft. Manchmal liest man dann auch durch, keine Ahnung, vieles wird dann nicht verstanden manchmal oder falsch verstanden oder wie auch immer.
Also ja, es ist ein seltsames. Es ist ganz Ding, was Seltsames. Und wenn man eben so zwischen diese beiden Seiten hin und her oszilliert und jetzt mittlerweile, also zumindest vorher von Kolleginnen, schon so viel erzählt kriegt, dass ich mir einbilde, zu wissen, wie das Business funktioniert. Mhm. Und was eine wichtige Regel ist, dass man nie ein Debüt verreist. Mhm. Das war schon hilfreich. Ich habe schon gewusst, naja, also es werden, die Verwandten werden sich vielleicht beschweren, aber nachdem meine ältere Schwester auch gleich gesagt hat, sie finden ihn gar nicht so schlecht. Sie ist so erleichtert, dass man ihn nicht scheiße findet. Mhm. War das auch schon. Und dann bin ich tatsächlich verrissen worden. Okay. Bei Literatur ist der Rede wert, wo man natürlich ein bisschen, da muss man schon fürs Publikum formulieren, Und ich habe mir das dann angehört, das nachzuhören auf Ö1, und dann, na, wie gingen die mit meinem Roman um? Mhm. Also richtig geschimpft haben es die Damen, der hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Und mir ist dabei dann total warm geworden und dachte, na. Das stimmt ja alles gar nicht, was die sagen. Und dann ist man mittendrin bewusst worden, dass das eigentlich nicht schön, aber doch eine Ehre ist, dass man schon verrissen wird. Mhm. Es war ja der einzige wirkliche Verriss unter einigen Besprechungen.
Und im Endeffekt, ich meine, wenn man dann sieht, was da alles verrissen wird und wie oft, und das ist, ich glaube, das ist auch ein Teil, ein wesentlicher Bestandteil.
Das ist schon fast ein Adelsschlag gewesen.
In einer Karriere, oder?
Das ist sogar schon mein Debüt verrissen worden.
Ja, aber weil du das am Anfang gesagt hast, wie schwer das manchmal ist und was man da alles lernen muss. Ich weiß nicht, ich rede nicht oft drüber und auch nicht im Podcast, aber ein, zwei Mal habe ich es angedeutet und habe bemerkt, viele halten nicht besonders viel davon. Ich denke mir manchmal, wenn es um Ausbildungen geht, Ausbildungen jetzt da unter Anführungszeichen, was manchmal wirklich fehlt in unserer Welt, vor allem in der literarischen Welt, das ist in der musikalischen Welt viel weniger und in der bildenden Kunst sowieso überhaupt nicht so, da wird sogar dezidiert gesagt, es gibt keine konkrete Ausbildung hin zum Beruf der Autorin, auch unter ökonomischen Aspekten, unter managementtechnischen Aspekten, das will man alles nicht, das klingt so, keine Ahnung was, neoliberal oder was auch immer, das lehnt man gerne ab. Wie ist deine Meinung dazu?
Die teile ich durchaus, wobei meine Schule für Dichtung, das ich hätte es eigentlich wirklich früher machen sollen, also immer wieder daherkommen und an den Klassen teilnehmen, aber das stimmt wirklich. Ja. Wir haben alle so eine Hemmung, oder schon so lange, dass der Roman, an dem man so, mein Werk, das hat dann natürlich so einen warenförmigen Charakter Oje, oje, naja, natürlich, das ist ja super.
Und das also, braucht man ja auch, weil man braucht ja diese Art von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
Ja, und ich finde das ja, toll. Man, erstens das ist geht dann das, Hand in das, Hand. Das Cover haben sie total schön gemacht. Da bin ich auch ganz erleichtert, weil da hat man jetzt als Autorin oder Autor auch nicht immer so viel mitzusprechen. Und da weiß das Cover nur viel schöner als immer das. Also, und dann sagt man, naja, ja. Und dann liegt das halt auf bei Thalie und dann ja bitte, ich möchte ja, also das, da hat man ganz einen komischen, also eine komische Scheu davor, dass man halt Bücher verkauft. Das ist jetzt eh kein Weltbestseller, der dann auf BookTok landet. Mhm. Also mir gefreut es natürlich, wenn ich diese Lesungen am Land habe, wo dann ein etwas älteres Publikum kommt und es sind dann gar nicht so viele Menschen dort, also es ist nie brechend voll, aber die kaufen alle ein Buch und dann kriegst du das signiert und zum Teil streife ich das Geld dann selbst ein. Das ist schon was Wunderschönes. Also, dass man ein künstlerisches Anspruchsdenken hat, das muss so sein. Also, ich habe so lange daran gefeilt, dass die Sprache stimmt, dass es nicht banal ist, dass man es aber gleichzeitig gut lesen kann. Ich habe mich zum Beispiel gefreut, ich habe eine Nachbarin aus Malaysia, die ganz gut Deutsch spricht, was ich natürlich ein bisschen schwer tut beim Literaturlesen, und die hat gesagt, nein, es ist gegangen mit ein bisschen Geduld. Und so wollte ich das eigentlich. Also ich will ja verstanden werden und gleichzeitig will ich eine, ja, dass die Sprache halt schon mehr als nur so ein Kommunikationstool ist.
Ja, für mich ist das eigentlich ein wesentliches Kriterium überhaupt von Literatur. Also ich finde, Literatur ist dann Literatur, wenn es wirklich komponiert wird. Ja, nach Aspekten, die sind dann möglicherweise unterschiedlich, aber Rhythmus, Klang, Sound, was auch immer, ja, das unterscheidet dann einen literarischen Text von Gebrauchstexten jeglicher Art.
Ja, und das gilt auch für Prosa. Also mir ist natürlich schon wichtiger, dass ich im es gibt eine Handlung, die ist jetzt it's not very plot-driven, aber es tut sich ein bisschen was. Also meistens schneidet sie die Doris in die Hände, die arme, geschickte Tischlerin. Yeah. Wenn sie mal zu fad ist, dann schneidet sie wieder. Und ich wollte natürlich so über, also ich wollte Beobachtungen über diese beiden Hallstatts und über diese Gegend einflechten. Also da ist schon viel Augenmerk auf den Inhalt gewesen und auf Stimmungen, die ich beschreiben wollte, aber die Sprache ist mindestens genauso wichtig gewesen.
Absolut. Ja, vielleicht kommen wir eh wieder zurück ein bisschen zu deinem Roman.
Ja, aber ich habe nicht die Frage beantwortet, die Ausbildung.
Ja, genau. Findest du, dass das sinnvoll wäre?
Da? Ja, schon. Also es gibt ja
oder jetzt dass da auch was schon, fehlt
jetzt es in wird der ja, Ausbildung? Es wird ein bisschen im Feuilleton negativ besprochen, so quasi diese deutschen, ich glaube das Leipziger Institut.
Genau,
Ich sehe aber nichts Falsches dran. Es ist halt, man muss sowieso beim eigenen Schreiben bleiben, aber was ich gescheut habe, war eben der Austausch oder jemandem einmal den Text zu geben. Und den auch einmal vorzulesen und darüber zu diskutieren und dann auch eben auch Kritik einzustecken. Und der andere Aspekt ist halt schon wirklich, man landet sehr schnell dabei, dass man Einzelkämpferin wird. Und das Gute an unserem Beruf ist, also zumindest die Szene, wie ich sie jetzt kennengelernt habe, also eh schon seit Jahren kenne, ist unglaublich kollegial. Also das macht sehr vieles wett. Es ist ganz üblich, dass man sich gegenseitig auf Ausschreibungen aufmerksam macht, auf Möglichkeiten. Viele veranstalten ja dann selbst, also ich kenne wirklich sehr viele, die selbst dann wieder irgendwas kuratieren und sagen, hey, ich mag das, was du machst, komm. Also ich kenne nicht sehr viele andere Berufe jetzt wirklich gut zum Vergleich, aber ich war eine kurze Weile Journalistin. Da geht es nicht so freundlich zu wie in der Literatur. Also, ja, genau. Man muss sich viel helfen.
Zu deinem Roman China. Hast du irgendeinen Bezug zu China? Oder wie kam es dazu, dass das neben der Idee natürlich und neben der Tatsache, dass dieses Hallstatt dann nachgebaut wurde, aber hast du sonst Bezug? Hast du es bereist jetzt
fürs
Buch? Das schon, oder?
Ja, das ist also die Idee der Raubkopie, also dass es eine Raubkopie gibt. Ich nenne sie jetzt einfach so. Ja, das ist ja. Das habe ich gewusst. Ich war dann 2-3 Jahre später 3, fast 4 Wochen in China und habe dort ein relativ klassisches Touristinnenprogramm absolviert. Und ich bin insofern ein bisschen ein Karl May, als ich nicht das falsche China angeschaut habe. Ich wollte es dann noch nachholen und habe es, war so eine Mischung aus Faulheit und noch, ich habe dann Dokus angeschaut und mit Leuten geredet, die es gesehen haben. Dann dachte ich, es ist sowieso alles fiktional und real zugleich, das wird sich schon ausgehen.
Ja, das fiktional und real zugleich ist eine spannende Sache, natürlich. Aber kann auch manchmal ein bisschen so ins Auge gehen, denke ich mal, in so einem Fall, weil man wirklich sehr aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche kulturellen Stereotype oder so dann plötzlich einfließen lässt und dann das Ganze in eine komische Richtung geht.
Ich habe mir das, also das, die Idee war, dass der Ren aus der Ich-Perspektive erzählt, während die anderen indirekt sprechen und denken, damit er was sagt.
Okay.
Und es war nicht das, gleichzeitig ist ja die volle Distanz, weil er ist ein Mann, das ist mal Gender-Appropriation. Ja. Aha, die nächste Frechheit.
Na, das wollte ich dir eher fragen, nämlich genau.
Ja, ich habe in der Zwischenzeit schon mit einem zweiten Roman angefangen, das war ja genug Zeit. Und da erzählt ein Mann, und das, mir war das irgendwie angenehm. Ich habe das beim Schreiben, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag das beim Schreiben nicht, dass die Menschen da dabei an mich denken. Also nicht gern, dass das ganz ohne mich funktioniert, was ich eh selbst wieder torpediere, indem ich vieles einbaue, was als autobiografisch zu entdecken ist. Also da muss man mich gar nicht kennen, dass man sich denkt, das Kind schon stimmen.
Ja.
Und mir ist zum Schreiben, dass ich mich freier fühle und dass ich auch ein bisschen freier erfinden kann, ist mir angenehmer gewesen, wenn diese Figuren jetzt wirklich nicht ausschauen und sind wie ich. Und ich habe aber auch also es gibt natürlich Passagen, wenige Passagen, wo es ein bisschen um einen Akzent geht. Und ich finde, da wird's heikel. Also man sollte auf jeden Fall einfach eine extra Runde nachdenken, wie weit verwende ich jetzt einen stereotypischen Akzent, um da Kapital draus zu schlagen. Also auf der anderen Seite ist ja der Akzent ist ja der Faktum. Also beim Vorlesen lasse ich es ein bisschen mehr zu. Und ich habe dann eine Bekannte gebeten, die als Reiseführerin in Linz arbeitet und die aus Peking stammt. Ich habe gedacht, passt das eh alles so ungefähr, ist das eh nicht frech. Und sie hat es durchgelesen und hat gesagt, das kommt schon hin.
Ja, ich wollte das ja auch fragen, weil eben, mir ist es ja bei meinem letzten Roman passiert, da schreibe ich ja aus der Perspektive einer Wissenschaftlerin und bin auch gefragt worden, wieso denn? Und ich habe dann einfach bei mir so bemerkt, dass es erst dann funktioniert hat, der Roman. Also das Schreiben hat halt dann für mich Sinn gemacht. Mit mehrere unterschiedlichste Figuren ausprobiert und mit der ist es mir dann tatsächlich gelungen, dass das, was ich erzählen wollte, ja irgendwie sie so geformt hat, wie es wollte. Ne?
Ich finde es schon legitim, dass an einen Autor oder eine Autorin der Anspruch gestellt wird, wenn du jetzt schon quasi gender-crossed beim Schreiben, hast du das eh gut überlegt oder hast dich gut eingefühlt. Aber das ist eine Grundfrage. Also, und es als negatives Beispiel fällt mir ein, das letzte Buch von Michel Houellebecq, Vernichten. Ich weiß nicht, ob es das letzte ist, aber wo er an und für sich eh sehr für seine Verhältnisse sehr zartfühlend bleibt. Und da hat er einen Protagonisten, der ein Zungengrundkarzinom entwickelt. Und also ich als Arztenskind weiß, das ist ganz eine schirche, ist wirklich eine schirche Krebserkrankung. Sigmund Freud ist genau heute vor 90 Jahren an sowas gestorben.
Okay.
Ganz schier, wirklich. Also, und dann hat er so eine unglaublich mitfühlende Frau. Nur was er selbst eben nicht macht, ist, das ist so, Frauen sind für den eine Blackbox. Er schreibt ja nicht aus deren Perspektive, das wäre nur das Schönere. Aber alles, was die Frauen machen, das ist so komplett im Zusammenhang mit dem, was der Mann macht. Also Man lese das gerne nach und kriegt und sagt, das stimmt gar nicht, aber immer das.
Also auch ein stereotyper Zugang, ne? Weil eben das ist diese ganze, ich finde, das ist ja ein total tolles Thema, ganz allgemein, oder ich denke gerne und rede gerne drüber viel nach. autobiografische Elemente in der Literatur. Jetzt gerade, wo du gesagt hast, du bist ein Kind von einem Arzt oder einer Ärztin, steht ja auch irgendwie im Buch drinnen. Ist immer so ein autobiografisches Element und trotzdem hat es natürlich gar nichts auf der anderen Seite mit dir zu tun. Das sind natürlich immer nur so Elemente, die man sich übernimmt. Und ich denke mir auch, also ich finde zum Beispiel auch, wenn ich manchmal Autorinnen und Autoren höre, die sagen, ja, sie versetzen sie in eine andere Figur rein oder in einen anderen Menschen, dann zweifle ich, weil ich glaube, das geht grundsätzlich nicht. Ich kann mich nur in meine Vorstellung von einer anderen Figur oder einem anderen Menschen reinversetzen, aber schlussendlich bleibe ich es dann doch irgendwie ich. Und eben in dem Ganzen muss man halt dann versuchen, was offenbar in dem Beispiel, das du jetzt gerade erwähnt hast, nicht der Fall ist, da doch ein bisschen nachfühlen und nachdenken und den Dingen nachgehen. Wie kann das stimmig und sinnvoll sein und dann nicht doch einfach nur sehr simple und stereotype Position wiederum einnehmen.
Ja. Oft ist dann so, also gerade wenn es jetzt eine schnell hingeschriebene Literatur ist oder Gebrauchsliteratur oder auch wenn jemand, ja vielleicht kann man, muss man das schon sagen, wenn jemand schlampig war, gesagt, man will beim Schreiben eigentlich schon ganz woanders sein und dann passieren halt den Protagonistinnen diverse Dinge und dann sagt, hallo, wie kannst du jetzt so schnell zur Tagesordnung übergehen? Das ist ja, das traumatisiert ja einen Menschen oder das verändert ja was. Also es passieren ja meinen Figuren auch laufend Dinge und wahrscheinlich habe ich auch einiges auslassen. Also ich halte auch ganz viel von Leerstellen. Das ist wieder ganz schrecklich, wenn alles auserzählt ist. Bei mir weiß man nicht, was das, was haben die für Haarfarbe oder Augenfarbe. Das ist jetzt für mich sehr unwichtig. Oder ich mache mir dann eher darüber lustig, wie die ausschauen. Aber also, man muss schon bei den Figuren bleiben. Ich habe mir jetzt dann schon gedacht, ich glaube, ich bin mit meinen auch viel zu schnell verfahren. Also,
Weiß nicht, aber es ist doch immer so eine Art Transformationsprozess für mich, oder? Also sei es die eigene Erfahrung oder sei es die eigene Beobachtung, sobald die einfließt in was Künstlerisches, das kann Literatur sein, das kann aber irgendwie eine ganz andere Erzählung sein, eine musikalische, wie auch immer, indem man jetzt dann irgendwas aus der Musik übernimmt und weiter bearbeitet. Es wird ja immer was anderes. Das heißt, es ist ja eigentlich die Autobiografie als solche ist ja meiner Meinung nach gar nicht möglich, weil schon der Prozess, das, also der Text ist ja jetzt schon ganz banal als solcher was anderes als das Leben
eines und für Menschen. Genau, und für wen schreibe ich diese Autobiografie? Wenn ich jetzt nur für mich schreibe und alles Mögliche, ich meine, da ist man dann schnell beim Tagebuch schreiben oder man erzählt sich selbst was über sich. Und Schreiben ist Schwindeln.
Ja, und Schreiben ist auch gleichzeitig in dem Fall sich bewusst machen oder klar werden, strukturiert irgendetwas dann darstellen und vielleicht dann erst im Nachhinein über die Vergangenheit das System zu stülpen, mit dem man dann umgehen kann oder das dann auch, mit dem man auch zufrieden sein kann. Und das kann durchaus okay sein oder manchmal täuscht man sich auch, das wissen wir ja eh. Ja,
mich würde es ja interessieren, ob da andere ein besseres Gedächtnis für ihre eigenen Hervorbringungen haben. Ich habe ihm jetzt gerade wieder angefangen, dass ich am zweiten Roman schreibe, den ich glaube vor einem halben Jahr habe ich den dann einmal zur Seite gelegt oder noch länger. Und ich habe dann wieder gelesen und gesagt, naja, da und da muss ich noch viel arbeiten und von manchen Stellen war ich ganz überrascht. Also, ich habe dann jetzt da angefangen, dass ich in Bücher Sachen reinschreibe oder irgendwo, wo ich dann vielleicht in Jahren wieder hinschaue, habe ich mir so kleine Botschaften geschrieben, so wie wenn man den eigenen Körper sich mit anderen teilt, mit dem man nicht immer was zu tun hat.
Ja, ja, ich weiß es nicht, ob du, also ich habe teilweise wirklich schon sehr, sehr alte Notizbücher und Versuche und Texte und manchmal, wenn ich mir die anschaue, ist es so eine Mischung, manchmal bin ich entsetzt und manchmal bin ich gerührt und denke mir, wow, sowas konntest du mit 20 oder 25 schreiben und dann denke ich mir, und so ein Blödsinn leider offenbar auch.
Ja, genau, das ist enthalten. Also ich hoffe, dass ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt weitertreiben soll, dass mir künftige junge Germanistinnen über meinem Oeuvre lachen und entsetzt sind gleichzeitig. Aber wie gesagt, ich sollte es dann postum stattfinden. Oder ich wünsche mir es auch nicht. Also.
Ja, ist die Frage, wie künftige Germanistinnen jetzt allgemein von uns weg mit sowas umgehen, weil eigentlich die Notizbücher mag es zwar noch geben, aber mittlerweile ist ja alles irgendwie digital. Ja. Und mit der Digitalität, je nachdem, ich verwende ein Programm, da kann man ja, wenn man will, alle 3 Sekunden einen Snapshot machen vom ganzen Text, ja. Und da hat man ja dann 1000 Versionen davon.
Und was die dann mit der, also als Berufs- Korrespondenz und Privates, das vermischt sich ja oft innerhalb von einem Satz ganz entsetzlich. Man müsste sich die E-Mails ausdrucken.
Ja.
Und dann muss man sich aber gleich wieder bemühen beim Schreiben, weil das liest ja dann wer andere.
Ja, na, irgendwer muss das dann sortieren.
Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Autobiografie. Wer soll jetzt den lesen? Also für wen schreibe ich das? Mhm. Und das, es verändert sich im Laufe der Zeit. Es verändert sich je nach Zielpublikum. Also darum, das ist alles, es ist dieser Schreibprozess ist wunderschön, aber er ist schon gescheit kompliziert.
Ja, und mich wundert aber, das fällt mir jetzt da ein, das ist mir manchmal so, ohne dass ich es, glaube ich, je formuliert habe, durch den Kopf gegangen, die großen Autoren, ja, der Thomas Mann und wie auch immer, ich glaube, die haben ihr ganzes Leben ganz bewusst damit gelebt, die Nachwelt wird meinen Brief jetzt, wird meine Entgegnung, wird meine Kritik, das werden die alles lesen, das wird alles irgendwo in einem Archiv schön.
Zeugnis eines großen Egos.
Genau, und ich glaube, die haben tatsächlich so gelebt. Ich weiß nicht, ob es da heute jemanden, ja, wird schon geben, jemanden gibt, der das auch macht in diese Richtung.
Naja, aber das habe ich immer ein bisschen absurd gefunden. Es hat sich, glaube ich, insofern verwandelt, also die großen Künstler-Egos, ich weiß nicht, ob es die überhaupt so noch gibt, die ja halt da das Leben so inszenieren oder diese Zeugnis ablegen. Aber ich bin unlängst mit einer jüngeren Frau zusammengestanden, ja, da mal Kontakt austauschen und dann halt sie einfach das Handy her und mach mal über Instagram, sag ich ja sehr gerne. Und dann haben wir so ins Handy der jeweils, also wir haben uns dann auch folgen, so wie man das jetzt so macht, und sind nebeneinander gestanden, haben sie das Leben der anderen angeschaut und haben mir gesagt, na, du hast das aber auch ganz schön. Also so diese Inszenierung, die halt je nach Medium so und so ausschaut. Wenn man auf Instagram mein Leben anschaut, da bin ich nur, also da lege ich mich so ins Zeug für die allgemeine Verschönerung des Lebens durch die Wanderungen, die ich für die anderen als Dienst, Blödsinn natürlich nicht, aber also man inszeniert sich halt jetzt ganz stark bildlich.
Ja,
und das Negative fällt dann da sowieso ganz weg. Also ich kenne niemanden, der da die scheußlichen Sachen dokumentiert. Und aber man lebt so jetzt plötzlich auch als Künstlerin, dass Instagrammable ist.
Ja, eben, das, an das habe ich gar nicht gedacht. Natürlich, auf Instagram ist alles fein säuberlich, auch jahrzehntelang geordnet.
Ja, das kann ist wie, auch wie ein Fototagebuch ein bisschen, aber geschönt.
Instagram als solches hat ja, also alles, was hochgeladen wird, ist ja, wird ja sofort gefiltert. Es schaut ja alles doppelt so schön aus. Das merke ich dann auch, wie schlimm das manchmal ist bei Kindern oder bei Jugendlichen, die dann ja eigentlich kaum mehr eine richtige Einschätzung davon haben, was jetzt, wie man tatsächlich ausschaut, weil alles ist ja nur mehr durch diese Filter wahrnehmbar. Zum einen, vielleicht wird dann eine Literatur in dem Sinne auch nur durch solche seltsamen Filter wahrgenommen.
Aber es ist, mich interessiert das ja wirklich, wie Thomas Mann, ich habe ein paar so Snapshots gefunden aus seinem Tagebuch und habe furchtbar gelacht, ich habe die runtergeladen, heute heftiges Zerwürfnis mit dem Pudel wegen ekelhaften Fressverhaltens. Ja. Also das ist schon... Und das Schöne ist, dass es so unfreiwillig komisch ist. Ich weiß nicht, ob es
erst. Nicht, vielleicht so ich weiß, bewusst.
Also, vielleicht hat er es auch komisch gemeint, dann ist er, müsste man als Komiker echt neu entdecken, aber es ist ihm gerade wegen diesem Pathos, dass man sich selbst so dokumentiert. Und dieser große Ton, wenn der Hund wahrscheinlich eine tote Ratte gefressen hat, das ist herrlich.
Also ein wertvolles Fundstück. Aber man kann alles literarisieren und alles transformieren und offenbar. Ja, ich glaube, das sind wirklich Menschen gewesen, die auch zu 100% das gelebt haben. Nicht nur die Literatur in all den schönen Dingen, sondern auch im Größenwahn. Ne?
Mich fasziniert das ja, weil ich kenne jetzt eigentlich einen, ich habe jetzt nie jemanden von den erfolgreicheren Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die wirklich noch diese Selbstüberzeugung leben. Mhm. Also es ist eher, glaube ich, jetzt en vogue, dass man, vielleicht projiziere ich jetzt wie Hölle, dass man halt die eigenen Neurosen so als Steinbruch für die Kunst verwendet. Also ich habe es eigentlich weitaus öfter passiert, so ein sehr lustiger, negativer Battle-Rap, wo man zum Beispiel damit angibt, wenn man die letzten wenigsten Leser, also die wenigsten Menschen im Publikum gehabt hat. Und da gibt es herrliche, ich schreibe mir das auch voll gern auf, also Robert Misik hat mir erzählt, dass nicht einmal die Veranstalter da waren. Und der eine Mensch, der sich verirrt hat, in Hamburg, glaube ich, also er sollte mich nicht schimpfen, wenn ich es mir jetzt falsch gemerkt habe, der ist dann auch noch gegangen. Und sie sind aber mehrere Menschen am Podium selbst gesessen und dann war auf einmal niemand mehr da. Und sowas finde ich halt großartig. Also, mhm. Ja. Und es ist irgendwie so diese totale Selbstüberzeugung.
Ja.
Also kennst du jemanden, der so...
Na, jetzt so ad hoc fällt mir auch niemand ein. Aber ja, wüsste ich jetzt nicht. Aber wer weiß, was die Menschen so heimlich...
Na, vielleicht, also wenn dann der zweite Roman so richtig einschlägt, dann wäre die total eingebildet. Mhm. Und sagt, die Mendel, die hat sich schlecht entwickelt. Ja. Die findet es so klasse, was sie schreibt. Ja. Ich finde es eh super, aber es ist... Das ist so was, was mich auch so interessiert. Also was gibt man von sich selbst preis? Mhm. Was denkt man sich aus? Was ist fiktional? Mhm. Was ist angemaßt? Und so große, nicht beantwortbare Frage.
Ja, und natürlich, ich meine, wir leben halt andererseits schon in einer Zeit der extremen Selbststilisierung, ja. Oder? Und insofern, also das spielt natürlich schon eine große Rolle. Ich glaube tatsächlich, dass das in Bereichen, wo die Menschen dann wirklich sehr erfolgreich werden, mehr und mehr große Rolle spielt. Und das machen manche geschickter und weniger aufdringlich, aber sehr gut. Und bei anderen fällt es dann vielleicht dann mehr auf. Aber natürlich, diese Selbstinszenierung ist absolut da, glaube ich. Und ich glaube, ohne die ist es vielleicht auch schwer. Vielleicht machen es manche Menschen instinktiv und wissen, machen es gar nicht so bewusst. Das kann natürlich schon auch sein.
Also es ist immer, es gibt natürlich so diese Fremdscham, wenn hier wirklich so ganz hemmungslos alles preisgibt, was ihn oder ihn jetzt so beschäftigt, das kennt ich überhaupt nicht. Also es ist so, ich brauche schon diese ironische Distanz.
Mhm. Ironie ist auch ein Schlagwort, wollte dich sehr vieles fragen, weil dein Roman ist streckenweise sehr humorvoll, sehr lustig, aber jetzt nicht so übertrieben, dass man sagt, es wird zu viel, also es ist wirklich in guten Dosierungen.
Ja,
sehr,
das gefällt mir das.
Eben, es hat so Dinge gegeben, die habe ich super, also was meinst du, die Katze, die in der Tiefkühltruhe. Mir
gegen die Tiefkühltruhe.
Kleinigkeiten vielleicht nur, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber die in der, das Kind, das die, im Aquarium,
die sind, das, viele Sachen sind mir tatsächlich so als kleine Schätze zugetragen worden, also dass der Bankomat eben eingeweiht wird.
Bankomat
die Geschichte habe ich geschenkt gekriegt, also wirklich mit dem Ziel, ich schenke dir was für deinen Roman von der Anna Weidmütter.
Ja. Eben, und da ist er, vielleicht kommen wir auch zu den anderen Dingen, die du machst, aber eben dieser Begriff, diese Idee einer der Ironie, der ist schon bei dir sehr stark vorhanden. Und mir ist jetzt zufällig, als ich am Wochenende das Buch gelesen habe, ist mir auf der Straße ein relativ bekannter Kabarettist entgegengekommen, vertieft in ein Gespräch mit einer Frau, mit einer jüngeren Frau. Und den einzigen Satz, den ich gehört habe, war beim Vorbeigehen bei mir so, Ironie verstehen Sie also auch nicht. Okay, war das jetzt ein Interview oder was ist das Seltsames da oder keine Ahnung, vielleicht hat da jemanden zitiert, ich weiß es nicht, ja, aber der Satz ist mir hängen geblieben, weil dieses, dass man Ironie zumindest zur Zeit nicht besonders gut versteht, das kommt dann relativ oft unter,
ja.
Auf allen möglichen Ebenen und das ist halt teilweise auch in der Literatur dann nicht immer etwas, wo man sagt, das ist toll. Ich kann mich an viele Gespräche erinnern mit Literatinnen und Literaten, die sagen, ah, Ironie, das ist nichts für mich. So, für mich ist es was ganz Wichtiges auf vielen Ebenen, das heißt die also jetzt die einfache Ebene, wenn man sagt, es ist das Gegenteil dessen, sagen, was man meint eigentlich und das dann halt mit irgendwelchen Markern kennzeichnen. Aber es gibt ja so die große Tradition einer romantischen Ironie, die im 20. Jahrhundert transformiert wurde und eigentlich eine Art von philosophischer Haltung ist, die sie eigentlich sehr, sehr stark dann in sehr eher experimentelleren Literaturformen wiederfindet. Ja. Genau, aber das scheint ein bisschen so ins Hintertreffen zu gelangen. Und
naja, es gibt im... Ich habe es jetzt öfters beobachtet, dass da, es gibt so ein bisschen eine gehässige Ironie, die aber gar nicht Ironie ist, sondern eigentlich Zynismus, wo man dann eben so sagt, na, Sie verstehen ja überhaupt keine Ironie, wenn man jetzt sagt, das war jetzt aber ehrlich uncharmant.
Ja.
Und dass das so quasi ein bisschen was ich bin so gescheit, dass man das so aushängt. Und diese Ironie, die kann gern ins Hintertreffen gelangen, dass man so dieses pseudointellektuellen Kampf Begriff verwendet.
Im täglichen Umgang.
Ja, auch. Genau. Aber also selbst das wirst du nicht verstehen, du bist zu blöd, weil du verstehst Ironie nicht. Jetzt wirklich sehr auf die Spitze getrieben. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt so, es geht genau um eine Haltung von mir als Autorin oder schon durchaus auch als Privatperson. diese ironische Distanz, für mich ist das halt so, so kann das mit der Resilienz halbwegs klappen. Mhm. Weil im Roman spielt das eher eine große Rolle, dass das, so ist ja das Leben auch wirklich. Mhm. Das Leben ist immer fast gleichzeitig extrem lustig und extrem traurig. Also das ist eine große Zumutung und das ist eine große Freude. Mhm. Und wie kann man das auf einen Begriff kriegen, anders als durch Distanzierung? Also das ist ja das Heilsamste überhaupt. Mhm. Oder zumindest, dass man ein bisschen Zeit hat, dass man das einordnet und dass man irgendwas sagt dazu. Mhm. Es gibt auch eine kleine Szene, die das vielleicht hoffentlich beschreibt. Johanna beschließt, dass sie sich einmal dieses Hallstatt anschaut, mhm. schippert drüber und sitzt dann da leicht müde und erloschen. Und sie schaut den Menschen zu, wie sie sich vor ihr bewegen. Ich meine, wenn man Hallstatt kennt, da tut sie immer was. Man sitzt wirklich ein bisschen da wie beim Schauspiel. Mhm. Es hat da so ein bisschen was Unechtes. Und sie schaut sich diese Szene an, wie wenn es für sie da inszeniert worden wäre. Und ihr Gedanke ist, die Leute bewegen sich da jetzt auf und ab, als wären sie ein Teil des Lebens. Mhm. Also ich wollte das nicht pathetisch formulieren, sondern mir, manchmal geht es mir doch, ich glaube, das ist schon so eine allgemeine Wahrnehmung, wie sich die anderen so sicher bewegen. So. Mhm. Ich meine, die haben jetzt nicht meinen eigenen Kopf auf. Das ist auch wieder so ein banaler Gedanke. So. Man selbst hat so diese Milliarden Gedanken auch noch gleichzeitig und fragt sich immer, passt das jetzt oder was mache ich jetzt, wie geht es jetzt weiter und die anderen leben da einfach so dahin. Dabei haben die eh genau, die haben wahrscheinlich nur mehr Gedanken als ich. Mhm. Also, dass ich dem anderen unterstelle, dass in dem auch dieses ganze Universum an dummen und gescheiten Gedanken ist und an Empfindungen. Mhm. Das ist so banal wie eigentlich auch beeindruckend.
Mhm. Ja, du arbeitest ja auch Teilzeit als österreichische Bundespräsidentin.
Ja, ja, so wenig wie möglich, weil das ist ein ziemlich faules Stück.
Was wünschst du dir von den bevorstehenden Wahlen?
Also als Dominika Meindl, ich sitze jetzt hier als die Meindl, die quasi das Body-Double, die Stuntfrau der Bundespräsidentin agiert. Das ist meine private politische Meinung. Bitte eifrigst wählen gehen und bitte diesen... Ich wünsche mir, dass die Menschen nicht mehr gegen ihre Interessen wählen. Mhm. So muss ich sagen. Also in manchen Fällen darf man schon gegen die eigenen Interessen wählen, wenn man zum Beispiel so wie ich ein Haus geerbt hat, werde ich deswegen jetzt nicht zum ÖVP-Wählen anfangen, nur weil die gegen die Erbschaftssteuer sind. Mhm. Also ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ins Detail gehe. Wahlempfehlungen gebe ich nicht ab. Mhm. Ich glaube einfach wirklich, der große Wunsch, weniger Gefühle in der Politik und vor allem bei den Menschen, weniger Gefühle, vielleicht doch wieder Printabos bestellen, viel lesen. Nicht mehr so viel in diesem Internet seine politische Meinung bilden, aber das, ich höre mich gerade auf eine 80-jährige Frau.
Na, aber es ist ja, bist du als Bundespräsidentin, bist du da patriotisch oder?
Matriotisch.
Matriotisch.
Ja.
Gibt es das Wort matriotisch?
Ja, das gibt es, weil ich es gesagt habe.
Jetzt okay.
Die Bundespräsidentin ist super. Das ist eigentlich, da können wir nämlich super übergehen von wegen ironischer Distanz.
Das so.
Die Bundespräsidentin, die ist natürlich sehr stark von sich überzeugt. Mhm. Sie hat auch einen Frack an. Mhm. Ich meine, wenn man so scharf gekleidet ist, dann gibt es da, das ist mir nicht angreifbar.
Kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen sagen? Weil jetzt, wenn Menschen zuhören und gar nicht wissen, wieso du Bundespräsidentin bist.
Ja, aus purer Anmaßung. Aber ich bin schon so ungeduldig geworden damals bei diesen sich ewig dahinschleppenden Bundespräsidentschaftswahlen mit Wahlanfechtung und so weiter und so weiter. Und ich habe wirklich nichts gegen diesen Elternherrn Van der Bellen, der das offiziell macht, aber man ist dann schon, gerade als Frau ist man schon sehr ungeduldig, dass die Männer das so monopolartig machen. Und jetzt bin ich voll aber wirklich in die Argumentation von der Bundespräsidentin. Mhm. Manchmal darf man keine Zeit mehr verlieren und da muss es ein bisschen schneller gehen. Und da muss man halt diese demokratischen Prozesse ganz kurz einmal beiseite lassen und eine mütterliche Machtergreifung sich anmaßen. Und dann fragen wir die Leute immer, ja, kann man die wählen? Wen wirst du wählen? So, genau, ich sage es ganz offen, das ist eine Tyrannin. Aber sie bemüht sich sehr. Mhm. Mhm. Also das ist wie so seine eigene Mutter, wird man ja auch nicht.
Mhm. Ja, naja, wenn es Bundespräsidentin wird. Wahrscheinlich schon.
Wenn dann wieder alles passt, sobald alles passt, gebe ich das ist ein bisschen so, ja, ein vorgetäuschter Putsch.
Mhm. Ah ja.
Okay. Aber es nimmt mir niemand ernst.
Okay. Aber welchem Kontext setzt du das dann ein oder trittst du als Bundespräsidentin? Naja,
hauptsächlich, es hat sich verselbstständigt als Figur bei der Lesebühne Original Linzer Worte, wo wir zu dritt auftreten und da gibt es einen Professor Buttinger, der alles erklärt, der Mansplainer vom Dienst. Und dann gibt es einen Chefingenieur Monet, der tüftelt und der dann Social and Human and whatever Engineering überhaupt. Und ich bin die in Wahrheit relativ vertrottelt agierende, aber sehr machtbewusste Despotin. Und das, also ich will jetzt da gar nicht den Austrofred auf mein Niveau runterziehen, aber ich habe immer ein paar Mal zugeschaut, so auf das hin. Der ist ja, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, privat ist dieser unglaublich netter Mensch. Und als Austrofred hat er schon so dieses, zumindest diese Bühnenpräsenz. Ja, da muss man ja so, muss man mal streng sein. Und der macht eigentlich auch das Gleiche. Darum die Bundespräsidentin, die ist eh sehr nett, aber sie ist ein bisschen deppert und vor allem demokratiepolitisch geht das gar nicht. Im Idealfall denken sich die Menschen dann, ich freue mich schon, dass ich wählen kann, aber es ist so, es gibt ja diesen Gedanken oder diesen Wunsch, der eigentlich ein wenig ein Guilty Pleasure ist, des Linkspopulismus. Dass da jemand kommt und so charismatisch rumbrüllt und sagt, das können doch wir auch. Das können ja nicht nur die Rechten. Natürlich können wir es nicht, weil wir ja Demokratie haben wollen. Aber es ist lustig, damit zu spielen.
Ja, vielleicht noch ein letzter Gedanke oder letzte Fragen, die ich habe. Da hängen eh einige zusammen. Zum einen, in deinem Roman ist es immer wie, es gibt da immer wieder so das Wechselspiel zwischen Provinz und Großstadt auf vielen Ebenen, mit den beiden Schwestern auch ein bisschen dargestellt. Und dann, du hast einen Weblog schon seit längerer Zeit.
20 Jahre.
Wo du das auch eigentlich auch beobachtest und viele dieser Dinge, die wir so durchgelesen haben, das ist ja schon sehr das Leben in der Provinz beschreibend auch. Was bedeuten diese beiden Pole für dich oder wie gehst du mit denen um?
Ja, das ist dann in den Roman insofern auch, also die beiden Zwillingsschwestern leben jetzt auch wieder am Land. Es spielt der Roman fast, abgesehen von einigen Szenen in riesige Großstädte, spielt der Roman am Land. Und ich habe mal die zwei Zwillinge sind Landmaus und Stadtmaus, die einander besuchen und dann überfordert sind. Ich habe einige Jahre in Wien gelebt und auch sehr gerne. Ich habe dann etliche Jahre in Linz gelebt, auch das sehr gerne. Und jetzt werden die Communities rundum immer kleiner. Ich habe das gedacht, also ich bin sehr viel in Wales, kleiner darf es nicht mehr werden. Also man soll sich nicht leichtfertig von der Stadt entfernen, aus verschiedensten Gründen. Und gleichzeitig ist aber vom unmittelbaren Lebensbedürfnis, also da reden wir jetzt schon von so einfachen Dingen wie barfuß am Morgen vor die Tür treten können oder Hundehaltung. Da ist das Bedürfnis nach Land und Gras schon sehr stark. Beziehungsweise ich bin halt auch wirklich, ich habe ja gesagt, ich gehe recherchieren, da werde ich einfach nur wandern. Also diese Möglichkeit, dass ich innerhalb von einer Stunde irgendwo in einer alpinen Landschaft verschwinden kann, das ist schon sehr groß geworden.
Das habe ich auch so mitbekommen, auch im Roman, aber so rundherum, sowas wie Skifahren, Touren gehen und so, das machst du gerne, oder?
Ja, das mache ich.
Oder zumindest ist so.
Ich vertreibe mir eigentlich mit der Arbeit die Zeit, dass ich wieder wandern gehe. Also zwischen zwei Muskelkatern wird dann gearbeitet. Na, das ist total übertrieben, aber es es ist eher eine Herausforderung, dass man über das Landleben so schreibt. Ich wollte jetzt wirklich keinen Stadt-Land-Roman schreiben oder es ist auch definitiv kein Heimatroman geworden. Gleichzeitig merkt man es schon, dass ich dieses Land sehr gern mag. Es ist mir auch schon fast ein bisschen peinlich, wie stark verwurzelt ich jetzt wieder in Oberösterreich bin. Nicht nur sprachlich.
Ja.
Ich hätte mich auch bemühen können, Hochdeutsch zu sprechen. Es ist jetzt zu spät.
Das ist ja, glaube ich, nicht notwendig.
Gut, sehr gut. Also,
Ich finde gut, wenn sie das so mischt. Und, ja.
Ja, also beim Lesen lese ich ganz schön Hochdeutsch. Mhm. Dazwischen sprechen die Menschen dann wieder Dialekt.
Ja, danke für das Gespräch.
Ich danke sehr für die Einladung. Ja. Das war mir ein Vergnügen.
Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.